SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Spanien gedenkt der Opfer der Unwetterkatastrophe. Heute beginnt eine dreitägige Staatstrauer. Fast 100 Menschen kamen durch die Sturzfluten ums Leben. Am schlimmsten betroffen ist die autonome Gemeinschaft Valencia. Unser Korrespondent Hans-Günther Kellner über Spanien im Ausnahmezustand.
Die Rettungskräfte rechnen damit, dass die Zahl der Opfer noch weiter ansteigen wird, denn immer noch suchten sie nach zahlreichen Vermissten. Die meisten Toten gab es in der Nacht zum Dienstag in der 25.000 Einwohnerstadt Paiporta vor Valencia. Dort hatte sich ein kleiner Bachlauf in einen reißenden Strom verwandelt. Inzwischen beteiligt sich auch die spanische Armee an den Bergungsarbeiten mit schwerem Gerät, aber auch mit einer Hundestaffel oder mit Psychologen zur Betreuung von Angehörigen. Die Regionalregierung Valencias appelliert an die Bevölkerung, nicht mit dem Auto über die Landstraßen zu fahren. Die Straßen müssten für den Katastrophenschutz frei bleiben, um mit den Aufräumarbeiten zügig voranzukommen, sagte der regionale Ministerpräsident Carlos Mazón im spanischen Fernsehen. Es fahren auch weiterhin noch keine Züge zwischen Valencia und Madrid. Unterdessen weisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf hin, dass es im Zuge des immer wärmeren Mittelmeers an der spanischen Küste häufiger zu solchen starken Unwettern kommen könne. Dies müsse bei der Stadtplanung berücksichtigt werden.
Und damit ins Inland und zur Wirtschaftskrise, die bei Volkswagen voll zuschlägt. Gestern fand die zweite Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt statt. Die Positionen liegen ganz weit auseinander. Das Unternehmen will Lohnkürzungen um 10%. Die IG Metall fordert ein Plus von 7%. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Wie geht's weiter bei VW? Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil will Klarheit über die Zukunft des Volkswagen-Konzerns, und zwar noch in diesem Jahr. Bis Weihnachten müsse es Antworten geben, sagte der SPD-Politiker am Abend im ZDF. Die derzeitige Situation sei unglaublich belastend für viele Leute. Das müsse ein Ende haben. Die Probleme resultierten daraus, dass sich Volkswagen und die gesamte Automobilbranche im Umbau zur E-Mobilität befänden.
Noch bis zum letzten Jahresabschluss wurde wieder gesagt, Donnerwetter, Rekordgewinn. Das wussten alle, das wird so nicht bleiben. Also, dass das Jahr 2024 schwierig wird. Das war bekannt. Es ist auch ein Thema für die ganze Branche. Aber man befindet sich jetzt gerade im Umbau. Der wird auch sehr konsequent betrieben werden müssen, leider. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass die deutschen Automobilunternehmen und eben auch Volkswagen künftig weiter erfolgreich sein können.
Der niedersächsische Ministerpräsident Weil. Der Wirtschaft geht's schlecht, die Konjunktur schwächelt und in der Ampelkoalition in Berlin arbeiten sie mehr gegen als miteinander. Das geht so nicht weiter, findet Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Sie hat Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner dazu aufgerufen, wieder an einem Strang zu ziehen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Dröge, jetzt sei nicht die Zeit für Inszenierungen im Rahmen von Konkurrenzwirtschaftsgipfeln. Scholz und Lindner sollten so wörtlich an die Werkbank zurückkommen. Scholz hatte Vertreter von Industriegewerkschaften und Verbänden empfangen, Lindner unter anderem mit Handwerk und Mittelstand gesprochen. Beide Seiten haben jetzt erneut getrennte Treffen angekündigt. Lebensmittelskandale sind Gift für die Ernährungsindustrie. Mitte des Monats traf es McDonald's in den USA. Auslöser waren Kolibakterien. Mit der Konsequenz, dass viele Fälle von Lebensmittelinfektionen festgestellt wurden, ein älterer Mensch starb daran. Jetzt steht die Ursache fest. Die Kolibakterien waren wohl in den Zwiebeln. Das hat die US-Gesundheitsbehörde CDC bestätigt. Gegen McDonald's wurde eine Sammelklage eingereicht. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Mindestens 90 Menschen in 13 Bundesstaaten sind infiziert worden. Fast 30 mussten ins Krankenhaus und in Colorado ist ein Mensch gestorben. Fast alle haben bei McDonald's einen Hamburger der Sorte Quarter Pounder gegessen. In Deutschland ist das der Hamburger Royal. Betroffene haben jetzt eine Sammelklage gegen McDonald's eingereicht. Sie wollen 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Als die Erkrankungen bekannt geworden sind, hat McDonald's den Burger erstmal von der Karte gestrichen. Jetzt soll er wieder verkauft werden, aber erstmal ohne Zwiebeln. Von dem Zwiebelzulieferer kauft McDonald's erstmal keine Zwiebeln mehr. Wer sich mit Kolibakterien infiziert, der kann Magenkrämpfe bekommen oder auch Durchfall und Fieber. Meistens geht das ohne größere Behandlung wieder weg. Aber im schlimmsten Fall kann es auch zu Nierenproblemen kommen.
Und damit zum DFB-Pokal und zur zweiten Runde, die gestern Abend zu Ende gegangen ist. Dass der Pokal so seine eigenen Gesetze hat, ist bekannt. Gestern bekam das Erstligist Heidenheim zu spüren. In Berlin beim Zweitligisten Hertha BSC verlor das Team von Trainer Frank Schmidt mit 1:2. Und dabei hatten die Schwaben eben doch noch den Ausgleichstreffer erzielt, aber leider zählte der nicht, sagt unser Sportreporter Philipp Höppner.
Die Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen. 90 plus 4, die letzte Aktion des Spiels läuft. Heidenheim flankt in Herthas Strafraum.
Kopfball kommt, Tag ernst, Tor! Ernst kommt nicht ran! Paul Wanner mit dem 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit. Das ist ja Wahnsinn!
Das ganze Stadion denkt, nun geht es in die Verlängerung. Doch dann kommt eine Entscheidung des Schiedsrichters Robert Kampka.
Freistoß, Offensivfoul, Abseits, ich habe nichts erkennen können. Und jetzt gibt's Riesenjubel, das Tor zählt nicht. Robert Kampka zeigt es gerade an, das Tor zählt nicht. Aber was hat er gerade besprochen?
Der Linienrichter habe ihn auf einen Schubser eines Heidenheimer Angreifers gegen Marton Dada hingewiesen, abseits des Balles. Nach kurzer Besprechung entscheidet das Schiedsrichtergespann auf Offensivfoul. Das Tor zählt somit nicht. Die Heidenheimer vollkommen außer sich, umschwärmen mit dem Abpfiff die Unparteiischen. Trainer Frank Schmidt nach dem Spiel fassungslos.
Heute gibt es keinen Videoschiedsrichter und deswegen müssen Entscheidungen sofort getroffen werden und nicht, wenn der Ball im Tor liegt, ach ja, übrigens war ein Foul dabei. Und das ist für uns eine Riesenenttäuschung. Sowas geht nicht.
Den Schubser als Foul zu werten, ist äußerst fragwürdig. Doch den Video Assistant Referee gibt es erst ab dem Achtelfinale. Die Entscheidung steht.
Fast schiefgegangen wäre es auch für die TSG 1899 Hoffenheim. Gegen den Zweitligisten Nürnberg gab es nur ein knappes 2:1. Hoffenheims Trainer Pellegrino Materazzo sagte dann auch, dass seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit keinen guten Fußball gespielt und die Nürnberger unterschätzt habe.
Die waren schon sehr wendig und spielstark. In vielen Situationen haben wir 1-1-Situationen immer wieder gelöst. Da lag es nicht. Es lag an anderen Themen. Wir haben offensiv nicht gut genug Fußball gespielt, besonders die erste Halbzeit. Wir sind nicht weitergekommen, wir haben keine Linien gebrochen, nicht in die Tiefe gekommen, also sehr selten unser Spiel durchgezogen. Zweite Halbzeit war phasenweise besser. Auch wenn wir das Gegentor schlucken, auch am Anfang der zweiten Halbzeit. Und aber am Ende des Tages zählt heute, vor allem heute, nochmal ein Sieg, dass wir weitergekommen sind und das ist in Ordnung.
Hoffenheim steht also im Achtelfinale des DFB-Pokals. Souverän weiter sind auch die Bayern. Mainz 05 hatte auch zu Hause gegen überragende Münchner keine Chance. 4:0 hieß es am Ende für die Bayern. Der Mainzer Trainer Bo Henriksen musste dann zugeben, dass sein Team vor allem zu Beginn des Spiels zu passiv war.
Wir haben die ersten 10, 15 Minuten nicht einen Zweikampf gewonnen. Und das ist natürlich schwer gegen Bayern nach Hause. Wir mussten das machen. Und deswegen, wir haben Probleme. Und wir haben gar nichts gewonnen. Das müssen wir besser machen. Nächstes Mal, wir spielen Bayern nach Hause.
Mainz ist also raus, die Bayern sind weiter. Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht auch der SC Freiburg. Die Preisgewinner gewannen gegen den HSV mit 2:1. Weiter sind auch Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Eine Pleite gab es für den Bundesligisten Union Berlin. Die Mannschaft verlor gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld mit 0:2.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wieder viel Nebel heute bei uns. Die größten Chancen auf Sonne bestehen im Schwarzwald, auf der Alb und in der Pfalz. Höchsttemperaturen 11 Grad bei Nebel, 16 bei Sonnenschein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Endspurt im US-Präsidentschaftswahlkampf läuft. Die Demokratin Kamala Harris wie auch der Republikaner Donald Trump kämpfen um jede Stimme. Der Wahlausgang ist völlig offen. Wir und die USA, das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Und heute zum Abschluss, da wollen wir noch einmal in die sogenannten Swing States schauen. Das sind Michigan, Arizona, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin und Georgia. Die Swing States sind entscheidend, weil die Wähler dort mal für die Demokraten, mal für die Republikaner stimmen. USA-Korrespondentin Claudia Sarre ist für uns in einem dieser Swing States unterwegs, nämlich in Michigan. Ich habe Claudia Sarre gefragt, wie sie dort die Stimmung erlebt.
Nun natürlich überwiegend angespannt, nervös. Viele machen sich wirklich große Sorgen. Und bei meinen Gesprächen mit den Menschen habe ich im Prinzip drei Gruppen von Menschen kennengelernt. Also einmal diejenigen, bei denen die Nerven wirklich blank liegen, die unbedingt wollen, dass ihr Kandidat, ihre Kandidatin gewinnt. Dann gibt es auch die Menschen, die es eher sportlich nehmen und die sagen, Hauptsache wir haben die Wahl bald hinter uns und Hauptsache es läuft alles friedlich ab. Und dann gibt es tatsächlich hier auch noch diejenigen, die gar nicht über Politik reden wollen, um einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Lassen Sie uns mal ein bisschen auf diesen Bundesstaat Michigan schauen, wie dort die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Das ist ein weißer Bundesstaat, fast 3/4 der Bevölkerung ist weiß. Der Anteil der Schwarzen liegt nur bei knapp 14%. Ist das ein Nachteil für Kamala Harris?
Nun, nicht unbedingt. Sie hat ja sehr hohe Zustimmungswerte bei den schwarzen Frauen, aber sie kommt nicht so gut an bei den schwarzen Männern. Denn viele dieser schwarzen Männer bewundern Trump, offensichtlich wegen seiner Maskulinität, wegen seiner Stärke und seinem Macho-Gehabe. Also das finden sie richtig gut. Und diese schwarzen Männer können sich eben auch eine Frau als Präsidentin nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und Kamala Harris hofft nun in Michigan auf die Stimmen der vielen Vorstädter, insbesondere der Vorstädterinnen. Denn diese Vorstädterinnen, die waren ja früher mehrheitlich konservativ, werden aber jetzt zunehmend demokratischer. Und diese Frauen will Harris jetzt eben abfischen. Und sie hat auch berechtigte Hoffnung, denn diesen Frauen sind Frauenrechte sehr wichtig. Also insbesondere natürlich das Recht auf Abtreibung. Das ist für sehr, sehr viele Amerikanerinnen hier ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen wird sie wohl da auch einige Stimmen bekommen.
Sie sind gerade in Kent County, und zwar in der Stadt Grand Rapids, das ist ganz im Westen von Michigan. Warum haben Sie sich gerade diese Gegend ausgesucht, um da mal ein bisschen genauer hinzuschauen?
Nun, Kent County ist ein klassischer Swing County, also ein Wechselwählerbezirk, und viele sagen, er steht stellvertretend für den Bundesstaat. Also es gibt dort in der Stadt Grand Rapids viele junge Leute, die da klar demokratisch natürlich wählen. Dann draußen auf dem Land viele Farmer, also die Region ist eher ländlich und dadurch auch sehr konservativ geprägt. Und dazwischen eben die typisch amerikanischen Suburbs, die Vorstädte, die ich gerade schon erwähnt habe, wo es eben weder urban ist noch richtig ländlich, sondern dort gibt es diese Strip Malls, die wir alle kennen, und dort ist die Stimmung tatsächlich gespalten zwischen Republikanern und Demokraten. Also insofern weiß man auch gar nicht genau, wer hier eigentlich die Umfragen anführt. Gefühlt würde ich sagen, haben die Demokraten generell in Michigan die Nase vorn. Mit Gretchen Whitmer haben sie auch eine demokratische Gouverneurin. Bei den letzten Wahlen haben überwiegend die Demokraten gewonnen. Eigentlich haben nur zweimal die Republikaner gewonnen, nämlich 2012 mit Romney und natürlich 2016 Donald Trump.
Informationen und Einschätzungen waren das von unserer USA-Korrespondentin Claudia Sarre, die jetzt im Endspurt des Präsidentschaftswahlkampfs im Swing State Michigan unterwegs ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird,
ist der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie. In Böblingen findet die dritte Verhandlungsrunde statt. Die IG Metall fordert 7% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten 3,6% verteilt auf 27 Monate. Die Vorstellungen beider Seiten liegen also noch weit auseinander. Die Gewerkschaft macht weiter Druck und setzt die Warnstreiks fort. Schwerpunkt ist dieses Mal heute der Schwarzwald. Thomas Scholz.
Eine Warnstreikwelle geht durch den Schwarzwald. Die Schlagzeile steht groß über der IG Metall-Liste der Firmen, die bestreikt werden sollen. Nach Angaben von Dorothee Diem von der IG Metall Freudenstadt sollen im Kreis Calw unter anderem die Beschäftigten beim Autozulieferer Beußen in Altensteig und beim Maschinenbauer Homag in Holzbronn die Arbeit niederlegen. In Freudenstadt sind Streiks bei Bosch Rexroth und beim Maschinenbauer Bürkle geplant, in Horb beim Hydraulikspezialisten Laufer. Vor dem Werkstor der Firma Woodward L'Orange in Glatten ist am Mittag eine Kundgebung geplant. Auch im Kreis Rottweil soll es bei 4 Firmen Warnstreiks geben, etwa bei Trumpf in Schramberg und bei Rheinmetall in Oberndorf.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen besucht heute seine baden-württembergische Heimat und erhält in seinem Geburtsort Bad Urach im Kreis Reutlingen die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Da Özdemir nächster Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will, ist dieser Besuch nach Einschätzung unseres landespolitischen Korrespondenten Knut Bauer auch ein Wahlkampftermin.
Mit der Ankündigung, dass er Winfried Kretschmann beerben will, hat Özdemir den Wahlkampf im Prinzip eröffnet. Özdemir ist seither über die sozialen Medien im Ländle omnipräsent, schwäbelt, was das Zeug hält. Er steigt auf die Grabkapelle auf dem Stuttgarter Rothenberg und trifft sich mit Journalisten am Daimlerplatz in Bad Cannstatt, um Interviews zu geben. Alles gut inszeniert mit einem Ziel, Özdemirs Verbundenheit mit Baden-Württemberg rüberzubringen. Dass er nun in seiner Heimatstadt Bad Urach Lörrach am Rande der Schwäbischen Alb zum Ehrenbürger ernannt wird, hat mit dem Wahlkampf natürlich nichts zu tun. Aber es passt ins Bild, weil Özdemir auch da seine Heimatverbundenheit zum Ausdruck bringen kann.
Einschätzung von Knut Bauer. Deutschland, 0 points, 0 points. Unsere Sänger, Sängerinnen, Bands und der Eurovision Song Contest. Nun, das war in den letzten Jahren eine eher schwierige Beziehung. Dann kam Anfang der Woche die überraschende Nachricht. Stefan Raab will wieder aktiv werden und den nächsten deutschen ESC-Vorentscheid mitorganisieren. Zur Erinnerung, als er das zum ersten Mal gemacht hatte, gewann Deutschland prompt den Eurovision Song Contest 2010 mit Lena Meyer-Landrut und ihrem Song Satellite. Also, Stefan Raab ist zurück beim ESC. Die ARD, der NDR und der Privatsender RTL wollen die Details dazu heute bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Heute ist Halloween. Wegen zunehmender Probleme mit Sachbeschädigungen und Drohungen bereitet sich die Polizei besonders auf das Gruselfest vor. Die Einsatzkräfte wollen deutliche Präsenz auf den Straßen zeigen, um bei Straftaten sofort eingreifen zu können. Der Halloween-Brauch ist aus den USA dann jetzt doch ziemlich massiv zu uns rübergeschwappt. Und New York ist so das Epizentrum, bereitet sich auf eine große Party vor und natürlich auch auf Heidi Klum, die jedes Jahr mit besonders extravaganten Outfits auf sich aufmerksam macht. Charlotte Voss.
Womit die Queen of Halloween, Model und Moderatorin Heidi Klum, bei ihrer legendären Party in New York zur Geisterjagd antritt, ist noch ein wohlgehütetes Geheimnis, ebenso wie die Location. Es soll aber ein Partnerkostüm mit ihrem Mann Bill Kaulitz werden. Es heißt auch, es werde eng Blutergüsse durchaus möglich. Mindestens so spannend ist aber auch die Fantasie von fast 100.000 New Yorkern, die heute Abend zur Halloween-Parade im Village erwartet werden. Wenige Tage vor der US-Wahl hat die durchaus einen politischen Unterton. Miau, Katzendamen, vereinigt euch, heißt das Motto, ein Seitenhieb auf die Äußerungen des möglichen künftigen republikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance. Der hatte vor einigen Jahren prominente Demokratinnen als kinderlose Katzendamen bezeichnet und ihnen vorgeworfen, unglücklich zu sein und nun das Land unglücklich zu machen.
Die Politik in Deutschland hat es bislang nicht so mit Halloween. Ist vielleicht auch besser so, findet Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Süßes oder Saures? Beim Kanzleramt in Berlin-Mitte würde ich jedenfalls heute lieber nicht klingeln. Da kam zuletzt immer nur Saures raus. Jedenfalls saure Gesichter. Als gäbe es einen Wettbewerb bei den Regierungsspitzen. Wer verbreitet die schlechteste Laune? Purer Horror, wenn Sie mich fragen. Und wenn Sie die deutsche Wirtschaft fragen, auch. Obwohl die auch sehr gut ist im Gruselstimmung verbreiten. Heute an Halloween macht das rot-grün-gelbe, Achtung, Gruselkabinett, haha, mal Pause. Schön, dann können wir uns heute einfach den ganz normalen Kürbisköppen, Gespenstern und schummrigen Erscheinungen widmen, die so auf den Berliner Straßen rumgeistern. Außerdem müssen wir neidvoll anerkennen, den besten Politgrusel gibt's immer noch im Erfinderland von Halloween in den USA. Da trägt nämlich sogar ein Präsidentschaftskandidat einen orangenen Kürbiskopf.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.